Ja, meine Damen und Herren, wir haben gerade herausgefunden, dass es überhaupt kein Radio Scheherazade gibt, sondern der Moderator will Privataudienzen von Schriftstellern. Und weil er sich nicht leisten kann, mogelt er und sagt, er würde irgendwas aufnehmen. Aber an sich geht es darum, dass die Schriftsteller hier eingeladen werden in einen Saal und er hört sich das alles an. Er ist ein großer Literaturfetischist letztendlich und will nur zuhören, ja. Und kriegt so Gratislesungen für sich ganz alleine, ja. Nun gut, ich lese aus meinem 5. Roman Jakob beschließt zu lieben vor. Es ist ein Roman voller Liebe, obwohl auch Grausamkeit vorkommt. Es ist ein Roman dreier Jahrhunderte, eine Familiendynastie. Sie nennt sich Aubertin oder Aubertin auf Französisch. Dieser Namenswechsel spielt immer wieder eine Rolle. Auch Jakob kommt in unterschiedlicher Form vor. Jakob mit C, die Hauptfigur, der Sohn von Jakob mit K und ganz anders geartet als sein Vater. Sprich, menschlich und liebesfähig bis zum Schluss und fähig, alles zu ertragen, was man ihm antut. Sein Vater Jakob mit K. ist machthungrig und ein charmanter, aber auch böser Mann. Es ist also auch eine Vater-Sohn-Geschichte, die Geschichte dieser zwei Männer und wie doch am Schluss eben die Fähigkeiten des Sohns siegen. Es ist eine Geschichte, die in Rückblenden bis zum Dreißigjährigen Krieg zurückführt, im 17. Jahrhundert. Aber das Leben Jakobs spielt sich im letzten Jahrhundert ab, zwischen den 20ern und den 50er Jahren im Vorkriegsrumänien und daher auch im Krieg und im kommunistischen Rumänien. Es fängt damit an, wie Jakob in das Dorf Tribswetter kommt, Trübeswetter, ein Dorf, das von Banater Schwaben bevölkert wird, bewohnt wird im Banat, einer Gegend im Westen Rumäniens. Und er kommt bei Regen und bei Sturm wie der Teufel im Glaube der Rumänen. Und dann geht es weiter zur Geschichte Raminas. Ramina ist eine der Verbündete, die Jakob, der Sohn, hat. Sie ist eine Zigeunerin und sie nimmt sich des Jungen an, jedes Mal, wenn der Vater ihn aussetzt. Und sie ist auch die Hebamme Jakobs, aber sie erzählt ihm auch immer wieder Geschichten über seine Geburt, wie wundersam seine Geburten waren, damit der Junge überhaupt nicht glaubt, dass eben sein Vater sein richtiger Vater sei. Und eben das alles hören Sie jetzt gleich in meiner Vorlesung. Also, die Geschichte geht so. In jedem Sturm steckt ein Teufel. Er versteckt sich vor Gott. Je ängstlicher er wird, desto kräftiger wirbelt er die Luft auf. Doch auch das nützt ihm wenig. Wenn dann der Sturm draußen auf den Feldern jault, wissen die Menschen, dass Gott den Teufel gefunden hat. Hat er Glück, so kann er fliehen. Er tritt aus dem Orkan heraus und die Wolken lösen sich auf, als ob es sie nie gegeben hätte. Aber es ist zu früh zum Aufatmen. Zu dringend braucht der Gehetzte neue Tarnung. Wer sich an solchen Tagen aus dem Haus traut, rafft die Kleider fester um den Körper, damit der Teufel sich nicht einschleicht. Im Juli 1924 kam mein Vater aus solch einem Gewitter heraus und er widersprach jenen nie, die meinten, er habe mit dem Teufel paktiert. Nicht, als er Mutter heiratete, nicht, als sie mich bekamen und auch nicht, als er alles wieder verlor. Als damals die Wolkenfront im Westen sich vorwärts schob, sprang der alte Feldwächter auf. Hastig suchte Marianne sein Horn und wollte das Dorf warnen, aber der Schnaps hatte seinen Mund trocken gelegt. Der Burghüter Strubert wusste Bescheid. Seine Frau hatte ihn, der an derselben Leidenschaft wie der Feldwächter litt, wachgerüttelt. Sie schleppte ihn zum Fenster, wo er fluchte, dann packte er den Schlüssel zum Kirchturm, stürzte hinaus und rief dem Feldwächter zu, mit dem er beinahe zusammengestoßen wäre. Sturmläuten. Er ahnte nicht, dass er an jenem Tag die große, schwere Glocke gleich zweimal würde läuten müssen. Sie war bereits 1773, ein Jahr, nachdem das Dorf aus dem Nichts entstanden war, auf das Betreiben von Frederico Bertin gegossen und hierhergebracht worden. Sie war die Wichtigste. Sie war es, die man bei Feuer läutete, sie, deren Schal sich hinaus auf die Felder ausbreitete, um die Mittagsruhe anzuzeigen, drei Schläge für den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Sie war es auch, die zuerst erklang, wenn ein Toter zu Grabe getragen wurde. Der erste Tote hatte nicht lange auf sich warten lassen. Der Knecht Roland Manœuvre sollte die Glocke kurz vor der Einweihung polieren, verhederte sich und stürzte kopfüber in die Tiefe. Er fiel direkt vor die Füße von Federico Bertin. Vielleicht war es der Schnaps gewesen, vielleicht etwas anderes, Unerklärliches. Jedenfalls war dies der Anfang einer langen Serie von Unfällen, Morden und Selbstmorden, die das Dorf heimsuchen sollte. Das alles war Gottes Land, aber mit dem anderen rechnete man auch. Von allen unbemerkt erschien Jakob auf der schmalen Kiesstraße, die am Dorf vorbeiführte. Es gab keine Zeit zu verlieren, der Sturm war angekommen. Er sprang ins Feld und begann zu laufen. Dass es eine schlechte Idee war, wusste er, obwohl Gott allen Menschen, die vom Blitz getroffen wurden, die Sünden tilgte. Daran glaubten die Rumänen, er hatte lange genug unter ihnen gelebt, um das selbst für möglich zu halten. Als er auf halbem Weg war, zu den ersten Höfen, regnete es heftig und der Wind stemmte sich gegen ihn. Da war er, ein großer Mann mit zerzausten Haaren, mit dem die Natur spielte, oder die Teufel aus Wut darüber, dass Gott sie und nicht die Menschen jagte. Mit Mühe öffnete Jakob eine schmale Tür auf der Rückseite des Stalls und ließ sich auf das Heu fallen. Die Tiere nahmen es hin. In der Nähe der warmen, zuckenden Körper der Kühe fühlte Jakob sich wohl. Er kroch vorsichtig an eine der liegenden Kühe heran, streichelte sie, griff nach einer Zitze und trank gierig. Die Kuh ließ es sich gefallen. Für sie war er nur eine andere Art Kalb. Er legte sich hin, dann schlief er ein, in die Geräusche des Regens gehüllt. Bis dann, kaum eine Viertelstunde später, ein anderer Mann mit einem Gewehr in der Hand das große Vordertor aufriss und im Licht der Blitze versuchte, den Fremden ausfindig zu machen. Ich habe sie für einen Pferdedieb gehalten, aber noch kein Pferdedieb hat sie schlafen gelegt. Sind Sie Schwabe oder Rumäne? Fragte der Mann. Schwabe, antwortete Jakob. Wo bin ich hier? Beim Apotheker? In welchem Dorf? In Triebswetter? Triebswetter, sagte Jakob, dann bin ich am Ziel. Der Orkan dauerte nun schon mehrere Stunden an. Wenn hin und wieder einer verschwand, sagte man, der Sturm hat ihn geholt. Manchmal tauchte er wieder auf, vom Fluss ans Ufer gespült, oder er blieb vielleicht für immer weg. Dass der Mensch womöglich hinter einem neuen Mann oder einer neuen Frau hergelaufen war, oder dass er den Tod einem Leben in der Enge des Dorfes vorzog, durfte nicht einmal gedacht werden. Es gab keinen Betrug und keine freie Entscheidung, es gab nur Gott oder die Teufel und das Schicksal, mit dem sie einen schlugen. »Wenn der Regen anhält, schwillt der Fluss an und wir stehen bald unter Wasser«, sagte der Apotheker und kehrte ins Haus zurück. Ein gewaltiger Krach folgte dem Blitz und erschreckte sie alle, Mensch und Tier. Nepper eilte zum Fenster. Er sah den Fremden breitbeinig am Tor stehen. Was er hier suchte, war ihm unklar, es versprach aber nichts Gutes. Der Inhaber der einzigen Apotheke weit und breit war ein bescheidener Mann. Sein Vater, der erste Alex Nepper, hatte den Laden 1880 eröffnet und seine Medizin, Flaschen und Pulver aus Wien und Budapest importiert. Als leidenschaftlicher Chemiker hat er alles Mögliche hergestellt und eines Tages sich selbst und den Laden in die Luft gejagt. Der Sohn hatte fast nichts mehr vom Vater wiedergefunden. Was er begraben konnte, passte gut in eine Schachtel. Die Glocke wurde trotzdem geläutet. Auch diesmal war der Burghütter nicht schneller zur Stelle. Kaum hatte man den Blitzeinschlag gehört, schon hatte seine Frau ihn wachgerüttelt. »Wach auf! Draußen brennt es, aber dein Hirn schwimmt im Schnaps.« »Auch wenn ich gerne saufe, bin ich noch lange nicht taub«, erwiderte er. Er zog etwas über und trat aus dem Haus. Hier begegnete ihm erneut der Feldwächter. »Wo brennt es?«, fragte er. »Bei der Amerikanerin«, antwortete Marianne. »Dann ist Gott gerecht.« Kurze Zeit später läutete die Glocke und weckte auch die Letzten, die Toten vielleicht, um sie an ihre Pflicht zu erinnern. Der Apotheker zog sich an, griff nach einem zweiten Mantel und lief zu Jakob. »Der Blitz ist eingeschlagen. Kommen Sie«, sagte er. »Das geht mir nichts an«, erwiderte Jakob und sah Nepper hinterher, der losgelaufen war. Als es aufhellte, war der Spuk vorbei. Es war still, als ob die Welt gerade erschaffen worden wäre. Nepper rechnete nicht mehr mit Jakob, er hoffte nur, dass dieser nichts gestohlen hatte. Noch nie hatte jemand die Hilfe verweigert, noch nie sich dem widersetzt, was ihr das Leben bestimmte, die Verpflichtung zum Liebesdienst. Das war man den anderen schuldig, Schuld hielt sie alle zusammen. Wenn einer starb, dann trug man als Liebesdienst einen Sarg. Wenn einem das Haus abbrannte, dann schleppte man Eimer voller Wasser. Wenn er es wieder aufbaute, dann half man aus. Es gab unzählige Liebesdienste, so war es seit den ersten Tagen, den Tagen von Federico Bertin gewesen. So hatte man es auch in Lothringen gehalten, dem Land, aus dem die meisten von ihnen stammten. Von Liebesdienst zu Liebesdienst zeugte man Kinder, verlor die Frau, fand eine neue, verheiratete eine Tochter und wünschte sich einen Sohn, um ihm den Hof zu überlassen. Er trug Hitze und Hunger und auch den Fluss, wenn er böse und giftig alles überflutete, die Missernten, die Jahre der Ratten und der Cholera. Wenn das alles im Laufe eines Lebens hundertfach erledigt worden war, kamen die anderen und erfüllten einem den letzten Liebesdienst. Nepper war schwarz vom Russ. Er sperrte sein Haus auf, danach zog er sich aus und wusch sich gründlich. Jakob stieß die Tür auf. Er machte einige Schritte auf den nackten, erschrockenen Nepper zu und sagte in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete: »Ich habe Hunger. Ich möchte essen.« »Sie sind noch hier?« stammelte Nepper. »Ich habe über Nacht ein Vieh bewacht, Bruder. Du solltest es nicht so alleine lassen wegen der Diebe. Und jetzt will ich essen.« Nepper war ratlos. »Ich habe sie nicht darum gebeten«, sagte er. »Gebeten oder nicht, die Arbeit ist erledigt worden, wenn du bei irgendwem Feuer gelöscht hast. Und jetzt will ich bezahlt werden.« »Wie heißen sie?« fragte Nepper. »Jakob.« »Jakob wie?« »Jakob einfach. Jeder hat einen Nachnamen, ich nicht. Jakob muss genügen.« Der Fremde schlug mit der Faust auf den Tisch. »Du kannst fragen, solange du willst. Es wird keine andere Antwort geben.« Als ob er sich an etwas Wichtiges erinnert hätte, sprang Jakob auf und holte aus seiner Jacke eine Zeitungsseite heraus. »Kennst du diese Frau?« fragte er. Der Apotheker schaute hin, dann brach er in Lachen aus. »Kennst du sie?« »Ob ich sie kenne? Das ist Elsa Aubertin. Jeder kennt sie. Wie nennen sie die Amerikanerin? Wenn sie gestern Abend mitgekommen wären, hätten sie sie kennengelernt. Ihr Hof ist nämlich abgebrannt.« »Ihr Hof? Abgebrannt?« sagte Jakob. »Wir haben versucht, so viel wie möglich zu retten, aber wir sind zu wenige gewesen. Dabei ist Helfen bei uns Ehrensache. Aber man mag sie nicht, seit sie aus Amerika zurück ist. Man erzählt sich so mancherlei.« »Heißt das, dass sie gar nichts mehr hat?« fragte Jakob. »So würde ich es nicht sehen. Sie hat noch genug. Aber wieso interessiert sie Elsa so sehr?« »Weil ich sie heiraten werde.« Das war der erste große Auftritt meines Vaters. Er war von den Karpaten herabgestiegen, hatte sich bei Bauern für ein wenig Kartoffelsuppe verdingt, war dann weitergezogen, von der Angst, es könnte zu spät sein, verfolgt. Der Gedanke, ein anderer könnte dieselbe Idee gehabt haben, ließ ihm keine Ruhe, bis er dann während des Sturms selbst wie ein Naturereignis auftauchte. Doch während Erdbeben, Trockenheit oder Überschwemmung wieder verschwanden, setzte er sich fest. Zuerst bei Nepper, dann bei meiner Mutter und später bei allen anderen. Wann immer man mich auf meine Geburt ansprach, fragte ich, welche. Denn ich hatte zwei gehabt. Die erste war verbürgt durch die Macht, die Großvater über mich hatte. Eine Macht, die er nie beweisen musste, obwohl er längst vor Vater kapituliert hatte. Er wachte früh auf an jenem Herbsttag im Jahre 1926. Er trieb die Kühe auf den Acker und brachte den Kahn in den Stall. Er lud den ganzen Mist seiner Tiere auf, dann spannte er zwei seiner Pferde vor den Karren und schützte ihre Augen und Nüstern mit einem Tuch vor den Mücken und Bremsen. Er ging ins Haus zurück und weckte seine Tochter. Es fehlten nur noch 2 Monate bis zur Geburt. An den Rändern des Himmels brach der Tag an. Sie gingen zügig neben dem Karren her. Großvater hielt die Zügel der Pferde, deren Augen immer noch verdeckt waren. Es waren brave, geduldige Tiere, die aber an jenem Morgen nervös waren. Wenn Mutter immer wieder keuchend zurückblieb, wartete Großvater auf sie. Sie stemmte die Arme in den Rücken, dann strich sie sie sanft über den Bauch. »Ich hätte dich besser nicht mitgenommen«, sagte er. »So komme ich zu gar nichts. Sei still, Vater. Du siehst ja, wie unruhig sie sind. Jemand muss bei ihnen bleiben, wenn du den Mist auf dem Feld verteilst.« Als sie angekommen waren, tauchte Großvater die Hand in die Erde, so delikat, als ob sie ein Wesen wäre und er sie nicht verletzen wollte. Er hob einen Erdklumpen hoch und rieb ihn sich an der Wange. Er handelte so konzentriert, wie wenn sein ganzes Glück davon abhinge. »Ich wette, Mutter, hast du nicht so zart angefasst«, sagte die Tochter. Sie war auch nicht daran gewöhnt, antwortete Großvater. Ihr Frauen seid besondere Menschen, aber die Erde ist es noch mehr. Wie meinst du das? Eine Frau ernährt ein Kind, die Erde aber uns alle. Wenn ich etwas an deinem Mann mag und es gibt nicht viel, dann bestimmt, dass er die Erde genauso achtet wie ich. Und was sagt die Erde? Ist sie bereit? Ja, sie hat die richtige Temperatur. Sie ist bald durch. Ein letztes Mal düngen und nächste Woche können wir schon den Weizen sehen. Er sagte bald durch, als ob es sich um ein Stück Maisbrei handelte. In Großvaters Vorstellung verschmolz alles, was sein Leben ausmachte, zu einem unteilbaren Ganzen. Seine Frau, die gerichtete Tochter, die Erde und die Pferde. Mutter hatte schon als Mädchen ihren Vater aufs Feld begleitet. Am Mittag hatten sie sich unter einen Nussbaum gesetzt und ihr Vater hatte Brot und Wurst geschnitten. Seine Finger wurden glitschig vom Fett und er leckte sie jedes Mal genüsslich ab. Er war ihr Vater und Mutter in einem gewesen. Nur am Tag vor ihrer Abfahrt nach Budapest, von wo aus sie den Zug zur deutschen Küste und dann das Schiff nach New York nehmen würde, hatte sie ihn begleitet. »Du lässt mich allein«, hatte er gemurmelt. »Wenn ich nicht fahre, bleiben wir weiter arm«, hatte sie geantwortet. »Dann bleiben wir eben arm. Wir werden immer genug haben, um den Hunger zu stillen«, sagte er. »Das ist mir zu wenig. Wir haben nichts mehr zum Verkaufen. Also fahre ich nach Amerika.« »Du bist erst 17«, sagte er. »Was willst du schon drüben tun?« »Was ich muss.« Plötzlich donnerte es, und eines der Pferde, das zahmste von allen, geriet in Panik. Großvater hörte Mutter Schreie, warf die Schaufel weg und lief über das Feld zu ihr. Als er bei ihr war, krümmte sie sich vor Schmerzen. »Das Kind kommt«, keuchte sie. »Und was soll ich tun?«, sagte er. »Soll ich Nepper holen?« »Da taugt nichts. Hol Ramina. Es heißt, dass sie sich damit auskennt.« »Eine Zigeunerin«, fragte Großvater, »hol sie einfach her.« Doch nachdem Großvater auf den Kahn gestiegen war, änderte sie ihre Meinung. »So lange kann ich nicht mehr warten. Leg mich auf den Karren, Vater. Aber der ist voller Mist. Was, wenn das Kind dort auf die Welt kommt? Tu es einfach.« Großvater bückte sich erneut, seine Tochter legte ihm die Arme um den Hals, dann hob er sie hoch und trug sie zum Karren. Er legte sie in den noch lauwarmen, stinkenden, mit Mücken übersäten Kot der Tiere. Ihr wurde übel, doch das war nicht wichtig. Die Hauptsache war, dass ihr Kind ungefährdet auf die Welt brachte und diese Chance nutzte, um zu beweisen, dass sie eine normale Frau war. Großvater peitschte die Pferde so aus, wie er es noch nie getan hatte. Bis zum Zigeunerhügel holperte der Kahn auf dem schmalen Weg. Mutter lag mit gespreizten Beinen mitten auf der Ladefläche. Großvater packte den ersten Zigeuner, dem er begegnete, am Kragen. »Bringt die Frau des Bulibascha zu uns«, befahl er. »Der Bulibascha ist seit einer Woche verschwunden«, sagte der Zigeuner. »Ist mir egal. Bring Ramina her.« In jenem Augenblick schrie Mutter, so fürchterlich, dass die beiden Männer zusammenzuckten. Die Männer eilten zum Karren, der Zigeuner bekreuzigte sich, dann lief er hügelauf davon. Es dauerte nicht lange, bis Ramina zwischen den armseligen Hütten auftauchte, begleitet von dem Mann, der einen Eimer Wasser schleppte. Über dem Arm trug sie einige Tücher. Ihnen folgte eine Schar von Neugierigen, die sehen wollten, wie auf dem Misthaufen ein neues Leben geboren wurde. Bärtige, schwarz gekleidete Männer mit billigen Zigaretten im Mundwinkel, Frauen mit bunten Röcken, an denen sich ein Kind festhielt. Um den Wagen hatten sich bereits einige Bauern und Jäger versammelt. Die Menge, von der kleinen Abwechslung in ihrem dünnen Alltag beflügelt, war kaum zu halten. Erst als sie nah beim Kahn waren, verstummten die Leute allmählich. Manch eine Frau hob ihr Kind hoch, damit es eine gute Sicht auf Mutter hatte. »Platz da«, rief Ramina und stieß die Menschen weg. Als sie in den Kahn schaute, konnte auch sie sich ein »Heilige Mutter Gottes« nicht verkneifen. »Das Kind ist schon unterwegs.« Sie stieg in den Kahn und 10 Minuten später kam ich unter den verwunderten Blicken einer schrillen Menschenmenge auf die Welt. Ramina verlangte ein Messer von einem der Zigeuner und durchschnitt damit die Nabelschnur. Der Zigeuner wollte die Nabelschnur haben, um seinen Hund zu füttern. Als ob ich ahnte, dass ich von da an endgültig allein sein würde, weinte ich laut. Ramina nahm mich in die Arme und zeigte mich den Leuten. »Es ist ein Junge«, rief sie. »Das ist nicht zu überhören«, meinte ein Jäger und schoss in die Luft. Ich war ein verschrumpeltes Ding, das heulend die erste Plage seines Lebens über sich ergehen lassen musste. Jene der Fliegen, die sich lästig auf mich setzten, wie sonst nur unheilbare Krankheiten. Sie ließen auch dann nicht von mir ab, als Ramina sie vertreiben wollte.
Sie setzten sich auf Mutters weiße Schenkel, während ihre Hände den Karrenrand umklammerten. Erschöpft starrte sie in die Menge, und die Menge starrte zurück. Weil die Neugierde größer war als der Ekel, zog sich der Kreis wieder um mich und Mutter zusammen. Zwei Männer halfen Mutter auszusteigen und in dem Pferdewagen eines der Bauern Platz zu nehmen. Dann fuhren wir ins Dorf zurück. Die Glocke läutete nicht. Sie war nur für die Toten vorgesehen, als Trost und letzten Sieg über die Lebenden. »Wollen Sie ihn halten?«, fragte Ramina. »So eine Schmach«, murmelte Mutter. »Hoffentlich wird sein Leben nicht so stinken wie seine Geburt«, bemerkte ein Bauer. »Wie viel willst du dafür haben, dass du uns geholfen hast?«, fragte Großvater. Ramina ließ sich Zeit mit der Antwort. »Ich will euer Geld nicht«, sagte sie. »Ja, was dann? Drei Fässer mit Fett von euren geschlachteten Tieren, zweimal im Jahr.« »Wieso denn das?«, fragte Großvater. »Da ich allein geblieben bin, muss ich mich um mich und das Kind kümmern. Betteln will ich nicht und Kessel flicken kann ich nicht. Was ich aber gut kann, ich Seife machen.« Sie wartete Großvaters Reaktion ab, prüfte ihn mit ihren schlauen Augen. Als sie sah, dass er schnell dazu bereit war, erhöhte sie den Einsatz. »Und 4 Hühner pro Monat, bis der Kleine volljährig ist?« »Ist das nicht ein bisschen zu viel, Ramina?«, fragte Großvater. »Ist euch der Junge keine 4 Hühner und etwas Fett wert? Aber wieso gerade 4? Wenn ich jeden Sonntag einen Topf Hühnersuppe koche, reicht mir das für fast eine Woche. 4 Hühner, 4 Wochen, einfache Rechnung.« Großvater sah Mutter ratlos an, die ihm aber zunickte. So wurde das Geschäft besiegelt, dass Ramina einen zumindest halbvollen Bauch garantierte und mir ab 7 oder 8 Jahren einen wöchentlichen Besuch bei ihr. Die zweite Version meiner Geburt war die Raminas. Der Bulli Bascha hatte sie auf dem Zigeunerhügel zurückgelassen, obwohl sie über ein Jahrzehnt seine Krankheiten auskuriert, seine Säfte in Bewegung gehalten und ihn mit Kräutern ernährt hatte, deren magische Wirkung nur sie alleine kannte. »Wenn ich gewusst hätte, dass er mit einer anderen durchbrennt, hätte ich ihn vergiftet«, pflegte sie zu sagen. Für alles hatte sie gesorgt, nur nicht für die Stilllegung seiner Lust nach jungen Frauen. Mit so einer war er eines Morgens in seinen Zigeunerwagen gestiegen und auf der Straße nach Temeschwar verschwunden. Ramina hatte sie eine Weile lang verfolgt. Sie hatte ein Taschentuch bei sich, das sie mit dem Monatsblut einer anderen Zigeunerin beschmiert hatte, denn sie selbst war schwanger. Sie wollte ihn damit berühren, die größte Schande für einen Zigeuner, aber sie fand ihn nicht mehr. Sie kehrte zurück und begann nach Sarellos Geburt alles in sich hineinzustopfen, was man ihr gab. »Du bist nicht auf einem Misthaufen geboren, Jakob. Deine Geburt war wundersamer, als du denkst.« Das sagte sie immer, wenn ich ihr wöchentlich das Huhn brachte. Ich hatte die ersten Jahre meines Lebens damit verbracht, von vielen Krankheiten zu genesen. Jedes Mal hatte Mutter Ramina an mein Krankenbett geholt. Ich wurde für Ramina zu einer Art Lebensversicherung und die Anzahl der Lebensmittel wuchs proportional zu ihrem Heilerfolg. Für das Kurieren einer Lungenentzündung wurden ihr Zenaya zugesprochen und für das eines chronischen Durchfalls eine Schnapsflasche, monatlich und bis zu meiner Volljährigkeit. Ich habe sie alle gesund gekriegt, pflegte sie ihre Kunst zu rühmen. Nur für den jungen Georg konnte ich nichts tun, als er sich beide Augen herausgeschossen hat. Aber er hat auf mich als Blinder glücklicher gewirkt als vorher. Überhaupt scheint mir unser Dorf ein guter Ort für Selbstmörder und Pechvögel zu sein. Am Tag, als der Krieg bei uns verspätet losging, packte ich den Sack für sie voll und machte mich auf zum Zigeunerhügel. Weil das Radio des Pfarrers kaputt war, dauerte der Frieden bei uns fast einen halben Tag länger. Einen halben Tag, an dem niemand starb und in Europa Ruhe herrschte. Der trockene Sommer neigte sich dem Ende zu. Der Feldwächter bereitete sich auf die Sturmsaison vor. Unepa mischte seine Pülverchen im Hinterzimmer seines Hauses. Der Zigeunerhügel hieß immer noch so, wie zur Erinnerung an jene Zeiten, als es dort vor Leben wimmelte. Oben tauchte Sarello auf, hielt ein Messer ins Licht und prüfte seine Arbeit. Die Klinge leuchtete kurz auf. Er hob nun ein zweites Messer hoch, kniff ein Auge zu und prüfte mit dem anderen die feinen, scharfen Zähne. »Was willst du?«, fragte er. »Komm und hilf mir. Hast du das Huhn dabei?« »Ja.« Er eilte den Hügel hinunter, sprang über den Graben, öffnete den Sack und schaute hinein. »Mit dem da sind es 12«, murmelte er. Vor dem Haus holte er das Huhn heraus, steckte es in einen Käfig, in dem sich 11 andere befanden. Er hatte sie in den letzten Monaten gesammelt, anstatt sie seiner Mutter zu überlassen. die Tür zum zweiten Zimmer, die Ramina stets unter Verschluss hielt, stand diesmal offen. Neugierig geworden, näherte ich mich und wollte auf die Türschwelle treten, als sich mir ihr massiger Körper in den Weg stellte. Der Körper, der mir oft wie ein weiches Kissen vorkam, an das ich mich anlehnen und in dessen vielen Falten ich mich verlieren konnte, zwang mich nun unsanft zum Rückzug. Wenn ich mich so an Raminas Fett schmiegte, atmete ich im gleichen Rhythmus wie sie, und ihr warmer Bauch hob und senkte sich und zusammen mit ihm auch mein Kopf. Nicht selten stieg in mir eine unendliche Ruhe auf, und ich schlief dabei ein. Mutter erzählte, dass Ramina nach Sarellos Geburt wie Brotteig aufgegangen war. Nachdem sich ihr Körper entleert hatte, hatte sie ihn mit enormen Mengen von Essen wieder aufgefüllt. Sie hatte so viel in sich hineingestopft, dass sie nach wenigen Jahren fast nicht mehr durch die Tür passte. Dann hatte sie sich entschieden, gar nicht mehr hinauszugehen, außer in den Fällen, in denen sie sich um mich kümmern musste. Mutter vermutete sogar, dass sie das Fett aß, das wir ihr gaben, denn sie hatte nie irgendwelche Seifen aus Raminas Händen gesehen. »Du bist spät, Jakob«, sagte sie. »Ich dachte, dass du gar nicht mehr kommst.« »Was versteckst du dort drin?«, fragte ich sie. Ihre Ohrfeige kam ohne Vorwarnung. Dann machte sie sich zum Sofa auf. Dort ließ sie sich mit einem solchen Seufzen nieder, als ob sie das Ganze eine übermenschliche Kraft gekostet hätte. Die Strümpfe hingen ausgefranst über die mächtigen Waden, die wie die Schinken aussahen, die bei uns in der Räucherkammer hingen. Sie war so sehr in das Sofa eingesunken, welches mit den Jahren unter ihrem Gewicht eingebrochen war, dass sie mir wie ein auf Grund gelaufenes Schiff vorkam. Sie atmete geräuschvoll, als ob die Luft in sie eindrang, sich nur mit Mühe ein Weg durch sie hindurchbahnen konnte. »Wieso stellst du nicht andere Fragen, Jakob?«, wollte sie wissen. »Wie bin ich geboren worden?«, fragte ich sie. Sie ließ mich befriedigt los. »Geh zum Fenster, Jakob«, sagte sie, »und sag mir, was du siehst. Ich sehe gar nichts. Man sieht immer etwas. Fällt da nicht etwas?«, wollte sie wissen. »Vielleicht ein Mensch«, antwortete ich. »Wichtiger als der Mensch, mein Herz. Wichtiger als der Mensch. Der Regen vielleicht«, sagte ich. »Fast so wichtig wie der Regen.« »Was könnte das sein?«, fragte ich, als ob ich es nicht schon wüsste. »Der Wind fällt. Keine einzige Windböe seit Tagen schon. Der Wind sammelt seine Kraft für die schweren Herbststürme. Er wird alles verwüsten, was er antrifft. Steckt in solch einem Wind auch ein Teufel?«, fragte ich sie. »In jeder Art von Wind kann einer stecken. Nicht nur in den Herbststürmen. Vor den Teufeln sind wir zu keiner Jahreszeit sicher. Aber die Winde sind auch nützlich. Ohne sie könnten sich die toten Seelen gar nicht zum Himmel erheben. Als Gott den Menschensamen über die Erde streuen wollte, half ihm der Wind aus, sonst würden Menschen nur hier bei uns wachsen. War der Wind vor Gott da?«, fragte ich sie. »Nichts ist vor Gott da gewesen, mein Herz. Aber jedes Mal, wenn er etwas Neues geschaffen hat, dich, mich, die Zigeuner, die Schwaben, den sündigen Bulibascha, jedes Mal also ist Gott ein bisschen müder geworden und seine Kraft hat abgenommen. Nur so kann ich mir vorstellen, dass er heutzutage so schwach geworden ist. Und was hat der Wind mit meiner Geburt zu tun, Ramina?« »Hab Geduld, Jakob. Natürlich hat der Wind etwas mit deiner Geburt zu tun. Denn es gibt nicht nur die Herbstwinde, es gibt auch die jungen Winde des Frühlings. Man sagt, dass sie launisch sind, ja sogar grausam. Schwangere fürchten sie, denn sie stellen ihnen die Frucht ihres Leibes. Sie bleiben mit leerem Bauch zurück, als ob sie nie ein Kind darin gehabt hätten. Aber manchmal schwängert der Wind auch eine Frau. Die Samen des Mannes treiben nackt und blind umher, bis der Wind sie in die richtige Richtung lenkt.« »Meinst du den Samen von Vater?« »Wer redet da von deinem Vater? Ein so böser Mann kann unmöglich dein Vater sein, Jakob. Mit ihm hast du nichts gemeinsam. Es war der Samen eines anderen, viel besseren Mannes. Der Wind hat ihn zu deiner schlafenden Mutter getragen. Es könnte sogar einer aus China gewesen sein. Ich sehe aber gar nicht aus wie ein Chinese. Und woher weißt du überhaupt das alles? Wir Zigeuner wissen Dinge, die anderen verborgen bleiben. Und wir schreiben sie nie auf, damit wir sie besser erinnern.« An dieser Stelle verstummte Ramina immer. Sie schloss die Augen und seufzte so laut, als ob es ihr letzter Atemzug gewesen wäre. Ich sah auf ihre geschwollenen Füße, um die Ungeziefer herumkroch. Die Fliegen setzten sich auf ihr ruhiges Gesicht, liefen auf ihren Lippen und Wangen herum. Jedes Mal, wenn ich meinte, sie wäre eingeschlafen, hörte ich sie sagen: »Du hast gar nicht die zweite Frage gestellt, Jakob.« »Aber auch wenn das alles stimmt, Ramina, was ändert das daran, dass ich auf einem Misthaufen geboren wurde?« Jetzt richtete sie sich auf und schaute mich an. »Jakob, Du darfst nie daran zweifeln, wie du geboren wurdest. Diese Geschichte aber erzähle ich dir gerne, wenn du mir nächste Woche pünktlich das Huhn bringst. Das war ihr Trick, um mich bei Laune zu halten. Denn in ihrem baufälligen Haus, wo die Stille nur durch das Schleifen des Sohnes unterbrochen wurde, waren meine Besuche das Einzige, woran man das Verstreichen der Zeit messen konnte. Sie schmückte ihre Erzählungen jedes Mal neu aus. Sie wusste, was sie mir, ihrem einzigen Publikum, schuldig war. Heute noch, wenn ich manchmal überprüfe, ob ich nicht doch nach meiner Geburt rieche, flüstere ich mir zu, Ramina hatte doch recht. Dann sehe ich uns auf dem abgewetzten Sofa sitzen. Ihr Fleisch breitet sich nach allen Seiten aus. Die Fliegen wandern auf ihr umher, magisch angezogen von einem solchen Koloss. Das Ungeziefer kriecht herum. In solchen Momenten kann ich nicht anders, als mich ihr näher als Vater und Mutter zu fühlen. Meine zweite Geburt, dafür bürgte Ramina, fand in unserem Haus in Temeschwar statt. In Raminas Erzählung blieb unklar, wieso Mutter eine Frühgeburt hatte. Jedenfalls wurde Mutter nach Hause gebracht und sie rief nach Ramina. Als sie ankam, hatten sie schon etliche Leute in der Stube versammelt, Nachbarn und Geschäftspartner jenes Mannes, der sich für meinen Vater ausgab. Er witzelte, der Junge beeilt sich, meine Geschäfte zu übernehmen, oder in diesem Tempo wird er reicher werden als ich. Aber ich beeilte mich gar nicht. Ich war sogar ausgesprochen langsam. Hin und wieder horchte er an der Tür, hinter der sich Mutter und Ramina befanden. Er wurde mürrischer. Ich war dabei, ihm eine Niederlage zuzufügen, denn ich richtete mich nicht nach ihm. Der Junge kommt bald. Ein Aubertin ist zuverlässig, sagte Vater, trat wieder auf die Tür zu und rief, »Wann ist es soweit, Ramina? Sie sind der Erste, der es erfährt, mein Herr, und jetzt raus«, herrschte ich sie ihn an. Ich kam nicht an jenem und auch nicht am nächsten Tag auf die Welt. Ramina meinte manchmal, es habe Wochen gedauert, bis es soweit war, aber alles glaube ich ihr auch nicht. Nachdem die Besucher auch am zweiten Tag zahlreich erschienen waren, wurde ihre Zahl allmählich spärlicher. Vater wurde düsterer, lief mit rotem Kopf durchs Haus und Großvater meinte, er habe ihn sagen hören, der Junge macht mich zum Narren. Erst nach unzähligen Anläufen riss Ramina plötzlich die Tür zur Stube auf. Er kommt, rief sie. Darauf falle ich nicht wieder rein, murmelte Vater und blieb sitzen. Der Junge ist da, rief nun Großvater. Wieso hört man ihn nicht schreien, sagte der Priester. Das tun doch die Kinder, nicht wahr? Hoffentlich ist er nicht tot, sagte Vater. Dann wollen wir mal das Wunder sehen. Wenn Vater und Großvater ins Zimmer gingen, blieben die anderen auf der Türschwelle stehen. Die Vorstellung, dass ich tot sein könnte, beflügelte ihre Fantasie. Aber ich narrte sie alle. Nicht nur, dass ich durch und durch lebendig war, sondern ich sollte sie so bald so sehr erstaunen, dass sie es für Jahre nicht vergessen würden. Vater blieb hinter Ramina stehen, sie stand über Mutter gebeugt und hielt mich in den Armen, ohne dass er mich sehen konnte. Er hatte die Nabelschnur um den Hals, sagte Ramina. Ist er jetzt tot, fragte Vater. Nein, mit ihm stimmt alles. Er hat zwei Arme, zwei Beine und auch dazwischen hat er alles, was er braucht. Nur kräftiger muss er werden. Hat er einen Mund, fragte Vater. Natürlich hat er einen. Dann will ich jetzt mal endlich hören, was er damit tun kann. Ramina, hau ihm mal eine. Hab ich schon gemacht, gnädiger Herr. Aber er will nicht weinen. Ja, was tut er denn? Dreh dich noch mal um. Er lächelt mich an, gnädiger Herr. Er lächelt, gnädiger Herr. Er lächelt mich die ganze Zeit an. Ich schaute mich um und sah zum ersten Mal den Mann, der nicht mein Vater war, dann Großvater und alle anderen, die mich nun neugierig belagerten. Was folgte, so Ramina, versetzte die Leute in solche Unruhe, dass sie es weitererzählten. Die Temeschwarer Zeitungen druckten es in den nächsten Ausgaben und die Ärzte in ihren Fachzeitschriften. Ich begann so laut zu lachen, dass die Leute mehrere Schritte zurückwichen. Die Schnapsgläser in der Stube zersprangen und bis in die hinterste Ecke des Viertels blieben die Fußgänger stehen, während die Hunde alle auf einmal zu bellen begannen, als ob es sich um eine Katastrophe handelte. Ich lachte um mein Leben, würde Ramina später sagen. Der Pfarrer wurde bleich, als ob er einen Teufel gesehen hätte, machte das Kreuzzeichen und verabschiedete sich in Eile. »Du verspottest mich nicht, hörst du?« »Niemand verspottet mich«, soll Vater gerufen haben. Dann packte er seinen Mantel, stieg in sein Auto und fuhr in Richtung Triebswetter. »Du warst stärker als er, Jakob. Vergiss das nicht«, wiederholte Ramina jedes Mal. An jenem Tag, als der Krieg mit Verspätung begann, verließ ich Raminas Haus, nachdem sie mich mehrmals so heftig an ihre Brust gedrückt hatte, dass ich nach Luft schnappen musste. »Ich erwarte dich dann nächste Woche pünktlich mit dem Huhn, Jakob«, rief sie mir nach. Draußen hüpften knapp ein Dutzend geköpfte Hühner umher. Ihre Köpfe lagen auf einem Haufen neben Sarellos nackten Füßen. Das Blut sickerte in die Erde. Er hob ein letztes Huhn hoch, hielt es fest. Das Tier hing hilflos herunter und pendelte mit seinem Körper den Takt seiner letzten Augenblicke aus. Mit einer schnellen Handbewegung enthauptete Sarello es. Das Messer zog einen glatten Schnitt durch den Hals des Huhns, das zu Boden fiel und herumzuzappeln begann. 12 weiße, kopflose Vogelkörper, die vor Aminas Haus umherirrten, als ob sie sich ein letztes Mal gegen den Tod stemmten. Dann fielen sie der Reihe nach um. »Meine Messer sind so gut, dass sie sogar den Wind schneiden können«, murmelte Sarello. Als ich mich entfernen wollte, rief er mir hinterher, »Du darfst meiner Mutter kein Wort glauben. Du bist doch nur auf einem Misthaufen geboren, Jakob.« Es war schon Abend, als ich die Dorfgrenze erreichte und die Glocken läuteten. Der Krieg hatte auch für uns begonnen.